Auch von meiner Seite nochmal einen guten Abend. Heute soll es um einen Text gehen, den wir schon mal behandelt haben. Und zwar hat der Friedemann Wunderlich letztes Mal im Gottesdienst am Sonntagmorgen schon über einen Teil des Textes gepredigt. Und hinterher war er dann nochmal bei uns und hat gesagt, da müsst ihr nochmal bei. Einfach weil der Text sehr umfangreich ist und 42 Verse in der Gottesdienstpredigt, da bleibt meistens was auf der Strecke. Deshalb wollen wir das heute Abend machen und ich lade euch ein, mal mit mir aufzuschlagen, 1. Samuel, Kapitel 20. Ich lese zunächst die Verse 1 bis 24a. David aber floh von Najot in Rama und kam und redete vor Jonathan. Was habe ich getan? Was habe ich missgehandelt? Was habe ich gesündigt vor deinem Vater, dass er nach meinem Leben steht? Er aber sprach zu ihm, das sei ferne. Du sollst nicht sterben. Siehe, mein Vater tut nichts, weder Großes noch Kleines, dass er nicht meinen Ohren offenbare. Warum sollte denn mein Vater dies vor mir verbergen? Es wird nicht so sein. Da schwur David weiter und sprach, dein Vater weiß wohl, dass ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe. Darum wird er denken, Jonathan soll solches nicht wissen. Es möchte ihn bekümmern. Wahrlich, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt. Es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tode. Jonathan sprach zu David, ich will an dir tun, was dein Herz begehrt. David sprach zu ihm, siehe, morgen ist der Neumond, da ich mit dem König zu Tisch sitzen sollte. So lass mich, dass ich mich auf dem Felde verberge bis an den Abend des dritten Tages. Wird dein Vater nach mir fragen, so sprich, David bat mich, dass er gen Bethlehem zu seiner Stadt laufen möchte, denn es ist ein jährlich Opfer daselbst dem ganzen Geschlecht. Wird er sagen, es ist gut, so steht es wohl um deinen Knecht. Wird er aber ergrimmen, so wirst du merken, dass Böses bei ihm beschlossen ist. So tu nun Barmherzigkeit in deinem Knecht, denn du hast mit mir, deinem Knecht, einen Bund im Herrn gemacht. Ist aber eine Missetat an mir, so töte du mich, denn warum wolltest du mich zu deinem Vater bringen? Jonathan sprach, das sei ferne von dir, dass ich sollte merken, dass Böses bei meinem Vater beschlossen wäre und dich zu ihm bringen, und sollte es dir nicht beschlossen wäre, über dich zu bringen und sollte es dir nicht ansagen. David aber sprach, wer will mir es ansagen, so dir dein Vater etwas Hartes antwortet? Jonathan sprach zu David, komm, lass uns hinaus aufs Feld gehen. Und gingen beide hinaus aufs Feld. Und Jonathan sprach zu David, Herr Gott Israels, wenn ich erforsche an meinem Vater morgen und am dritten Tage, dass es wohl steht mit David und nicht hinsende zu dir und es vor deinen Ohren offenbare, so tue der Herr dem Jonathan dies und jenes. Wenn aber das Böse meinem Vater gefällt wider dich, so will ich es auch vor deinen Ohren offenbaren und dich ziehen lassen, dass du mit Frieden weggehst. Und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Tue ich's nicht, so tue keine Barmherzigkeit des Herrn an mir, solange ich lebe, auch nicht, so ich sterbe. Und wenn der Herr die Feinde Davids ausrotten wird, einen jeglichen aus dem Lande, so reiße du deine Barmherzigkeit nicht von meinem Hause ewiglich. Also machte Jonathan einen Bund mit dem Hause Davids und sprach, der Herr fordere es von der Hand der Feinde Davids. Und Jonathan fuhr fort und schwur David, so lieb hatte er ihn, denn er hatte ihn so lieb wie seine Seele. Und Jonathan sprach zu ihm, morgen ist der Neumond, so wird man nach dir fragen, denn man wird dich vermissen, wo du zu sitzen pflegst. Des dritten Tages aber komm bald hernieder und geh an einen Ort, da du dich verbergst am Werktage und setze dich an den Stein Asel. So will ich zu seiner Seite drei Pfeile schießen, als ob ich nach dem Ziel schösse. Und siehe, ich will den Knaben senden. Geh hin, suche die Pfeile. Werde ich zum Knaben sagen, siehe, die Pfeile liegen hierwärts hinter dir, hole sie, so komm, denn es ist Friede und hat keine Gefahr, so wahr der Herr lebt. Sage ich aber zu dem Jüngling, siehe, die Pfeile liegen dortwärts vor dir, so geh hin, denn der Herr hat dich lassen gehen. Was aber du und ich miteinander geredet haben, da ist der Herr zwischen mir und dir ewiglich. David verbarg sich im Felde. Ich möchte noch einmal beten. Vater im Himmel, wir möchten dich bitten, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du das Reden und Hören segnest, dass du uns veränderst durch dein Wort, dass du uns gestaltest in das Bild deines lieben Sohnes Jesus Christus. Amen.
Amen.
In unserem Text nimmt Jonathan eine Mittlerfunktion ein. Er steht als Mittler zwischen Saul und David. Saul war von Gott verworfen worden. Und obwohl er nichts davon weiß, dass Samuel David zum neuen König gesalbt hat, wird Saul neidisch auf David, als er sieht, wie sehr das Volk ihn liebt und ihm hinterherjubelt. Seine militärischen Erfolge tun ihr Übriges. Saul will David loswerden. Seine Tochter Michal gibt er ihm zur Frau, damit sie einen Fallstrick führen wird. Aber Davids Erfolg und Beliebtheit steigen, so dass es Saul vor David graute. Er versucht mehrfach, ihn umzubringen. Zuletzt jagt er ihm nach bis nach Najot in Rama. Aber Gott schützt David. Trotzdem sieht David die Bedrohung durch Saul und er handelt. Saul hat ihn ausfindig gemacht und David flieht. Nicht weg von ihm, sondern nach Gibea, ins Zentrum seiner Macht, und dort will er mit Jonathan sprechen. Und dann sind wir beim ersten Punkt, das ist die offizielle Audienz. David aber floh, Vers 1, von Najot in Rama und sprach, was habe ich getan? Was habe ich missgehandelt? Was habe ich gesündigt vor deinem Vater, dass er nach meinem Leben steht? David hat eine offizielle Audienz bei Jonathan. David kam und redete vor Jonathan. Das ist offizielle Sprache. Und auch die Frage nach der Anklage. Was habe ich gesündigt? David flieht nach vorn und erkundigt sich offiziell, was der Grund der Verfolgung durch Saul ist. Und das erinnert an den Apostel Paulus, als er sich dem willkürlichen Hass der Sadduzäer und Pharisäer ausgesetzt sieht, beruft er sich auf den Kaiser, weil der Situation anders nicht beizukommen ist. David geht hier den Dienstweg. Zumindest einen Dienstweg. Als Kronprinz ist Jonathan Davids Vorgesetzter, auch wenn die beiden befreundet sind. Saul ist nicht zu trauen und deshalb geht David ihm aus dem Weg. Und interessanterweise nennt er ihn nicht einmal vor Jonathan. Er nennt ihn weder König noch mit seinem Namen. Er spricht von deinem Vater. David weiß sehr genau, dass Jonathan zwischen den beiden steht. Er ruft ihn ja als Mittler an. Und wenn David Erfolg haben will, dann muss er die Bindung zwischen Saul und Jonathan angreifen. Das ist kein bösartiges Zwietrachtsäen, sondern ein gezieltes Betonen der Beziehung, in der Jonathan steht. David wird von seinem Vater verfolgt. Manche Ausleger sehen in Davids dreifacher Frage, was habe ich getan, was habe ich missgehandelt, was habe ich gesündigt, nicht nur einen synonymen Parallelismus, sondern auch einen Hinweis auf das mosaische Gesetz. Dort durfte nämlich jemand nicht ohne zwei oder drei Zeugen zum Tode verurteilt werden. David ist sich keiner Schuld bewusst und so tritt er auf und fragt, wenn ich sterben soll, dann müssen zwei oder drei Zeugen da sein. Was habe ich gemacht? Zeuge Nummer 1, was habe ich gesündigt? Zeuge Nummer 2, was ist meine Missetat? Zeuge Nummer 3, wo liegt das Vergehen hier? Und dazu kommt für uns als Leser eine besondere Spannung. Wir kennen ja die vergangenen Ereignisse auf beiden Seiten. Aber hier fehlen den jeweiligen Parteien die entscheidenden Informationen. Wir wissen mehr als die Hauptfiguren hier. David weiß von seiner Erwählung, Saul nicht. Saul weiß von seiner Verwerfung, David nicht. Beide halten ihre Informationen geheim. Jonathan steht dazwischen, ihm fehlen beide Informationen, auch wenn er sicherlich einiges erahnt. Er liebt beide Personen, seinen Vater und David, und er geht weiter davon aus, dass er der Vertraute seines Vaters ist. Und deshalb geht er auch davon aus, dass er wissen müsste, wenn David umgebracht werden sollte. Infolgedessen weiß er auch nichts von dem Vorfall in Naioth in Rama. Er aber sprach zu ihm, das sei ferne, du sollst nicht sterben. Siehe, mein Vater tut nichts, weder Großes noch Kleines, dass er nicht meinen Ohren offenbare. Warum sollte denn mein Vater dies vor mir verbergen? Es wird nicht so sein. Vers 2. Jonathan geht hier immer noch von einem kurzen Kontrollverlust und Missverständnis aus. Er nimmt den Eid ernst, den Saul ihm geschworen hat. Das lesen wir im Kapitel davor, 1. Samuel 19, Vers 6. Da hatte Jonathan Saul schon mal auf den Befehl, David zu töten, angesprochen. Und Saul schwört, da gehorchte Saul der Stimme Jonathans und schwur, so wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Ja, Saul wollte David töten, aber das ist vermutlich auf seinen nicht immer ganz klaren Geisteszustand zurückzuführen. Aber nachdem Jonathan ihn darauf angesprochen hat, hat Saul zugesagt, David nicht zu töten. Und das ist die Informationslage, die Jonathan hier hat. David hingegen weiß aus allererster Hand von Sauls Verfolgung. Er vertraut Saul nicht mehr, aber Jonathan, dem vertraut er. Und so wie Saul Jonathan geschworen hat, so hat Jonathan David geschworen. Kapitel 18, Verse 3 bis 4. Die beiden haben einen Bund geschlossen. Und das ist entscheidend. Es geht hier um einen großen Bundesschluss in diesem Kapitel. Die beiden haben vor dem lebendigen Gott, vor Jahwe, dem Bundesgott Israels, einen Bund miteinander geschlossen. Und auf diesen Bund spricht David ihn jetzt an. Der Unterschied liegt nicht in dem Eid. Der Unterschied zwischen Saul und Jonathan liegt im Charakter. Deshalb kann David Jonathan vertrauen, aber Saul kann er nicht vertrauen. Weil er sich nicht als vertrauenswürdig bewiesen hätte. Und anders, Jonathan hingegen vertraut Saul nicht deshalb, weil er sich als so charakterstark bewiesen hätte, sondern weil er davon ausgeht, dass sein Vater ihn einweihen würde. Jonathan geht davon aus, dass er jede Information durch seinen Vater erhält. Und das ist der Grund, warum er ihm vertraut, nicht aufgrund des Charakters. Siehe, mein Vater tut nichts, weder Großes noch Kleines, das er nicht vor meinen Ohren offenbare. Aber Saul tut das nicht. In seinem Neid und in seiner Eifersucht auf David isoliert er sich. Er sucht keinen Rat, sondern er sucht egoistische Ziele. Neid isoliert Menschen. Das, was Jonathan von seinem Vater hofft, dass sie ihm alles anvertraut, ist ein Idealbild. Ein Bild, das Gott erfüllt, aber nicht Saul. Gott tut es. Gott sagt über Abraham, wie kann ich Abraham verbergen, was ich tue? 1. Mose 18, Vers 17. Er hat ihn berufen, Abraham glaubt, Abraham hat die Segensverheißung Gottes, also gibt Gott ihm auch alle Informationen, die er braucht. Und das tut er mit jedem Gläubigen. Wir haben in der Bibel hier drin alle Informationen, die wir brauchen. Die Heilige Schrift ist allgenugsam. Wir müssen sie nur lesen. Saul tut genau das Gegenteil. Er hält Jonathan Informationen vor, um seine eigene Agenda durchzusetzen. Ihm geht es nicht um Jonathan, sondern um seinen Machterhalt. Jonathan ist an dieser Stelle naiv. Er selbst hat nämlich auch schon Informationen zurückgehalten. Wir haben davon gehört, in 1. Samuel 14, Vers 17, da war er mal auf eigene Faust unterwegs und hat eine Schlacht geschlagen und Saul wusste nichts davon. Und das aus gutem Grund. David lässt sich so leicht nicht abschütteln, Vers 3. Da schwur David weiter und sprach, dein Vater weiß sehr wohl, dass ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe. Darum wird er denken, Jonathan soll solches nicht wissen. Es möchte ihn bekümmern. Wahrlich, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tode. David kommt Jonathan entgegen. Er baut ihm eine Brücke. So bleiben Sauls Motive ehrenhaft. Statt Misstrauen und Egoismus Fürsorge. So kann Jonathan positiv über Saul als Person denken, aber sich kritisch mit seinem Handeln auseinandersetzen. Und darauf geht Jonathan ein, Vers 4. Jonathan sprach zu David, ich will an dir tun, was dein Herz begehrt. Und dieses Versprechen ist der Wendepunkt der Argumentation. David überzeugt Jonathan von seinem Standpunkt. Hätte David gesagt, dein Vater ist ein eifersüchtiges Rhinoceros, das keinen Rat will, weil er seinen Dickkopf durchsetzen will und außerdem seinem Sohn misstraut, hätte das wahrscheinlich anders ausgesehen. Aber so kann er Jonathan einen ganz konkreten Vorschlag unterbreiten. Das sind die Verse 5 und folgende. David sprach zu ihm, siehe, morgen ist der Neumond, da ich mit dem König zu Tisch sitzen sollte, so lass mich, dass ich mich auf dem Felde verberge bis an den Abend des dritten Tages. Wird dein Vater nach mir fragen, so sprich, David bat mich, dass er gen Bethlehem zu seiner Stadt laufen möchte, denn es ist ein jährlich Opfer daselbst, dem ganzen Geschlecht. Wird er sagen, es ist gut, so steht es wohl um deinen Knecht. Wird er aber ergrimmen, so wirst du merken, dass Böses bei ihm beschlossen ist. So tu nun Barmherzigkeit an deinem Knecht, denn du hast mit mir, deinem Knecht, einen Bund im Herrn gemacht. Ist aber eine Missetat an mir, so töte du mich. Denn warum wolltest du mich zu deinem Vater bringen? Verse 5 bis 8. Saul hatte David zum Neumondfest geladen. Neumondfeste waren unter Mose angeordnet worden. Die Stelle dazu ist 4. Mose 28, Verse 11 bis 15. Ich lese die Stelle auch. Da heißt es, aber des ersten Tages eurer Monate sollt ihr dem Herrn ein Brandopfer opfern. Zwei junge Farren, einen Widder, siebenjährige Lämmer ohne Fehl und je 3/10 Semmelmehl zum Speisopfer mit Öl gemengt zu einem Farren, 2/10 Semmelmehl zum Speisopfer mit Öl gemengt zu einem Widder und je 1/10 Semmelmehl zum Speisopfer mit Öl gemengt zu einem Lamm. Das ist das Brandopfer des süßen Geruchs, ein Opfer dem Herrn. Und ihr Trankopfer soll sein, ein halbes Hin Wein zum Farren, ein Drittel hin zum Widder, ein Viertel hin zum Lamm. Das ist das Brandopfer eines jeglichen Monats im Jahr. Dazu soll man einen Ziegenbock zum Sündopfer dem Herrn machen, außer dem täglichen Brandopfer und seinem Trankopfer. Numeri 28, 11 bis 15. Dazu also sollte David am Hof erscheinen und verständlicherweise will er Saul nicht unter die Augen treten. Aber die Situation ist für ihn eine Möglichkeit herauszufinden, wie Saul über ihn denkt. Und so fasst David den folgenden Plan. Er würde nicht zum Fest kommen und bei Rückfrage des Königs sollte Jonathan erzählen, er hätte David zu seiner Familie zum jährlichen Opfer ziehen lassen. David würde sich währenddessen draußen im Feld bis an den Abend des dritten Tages verstecken. Je nach Reaktion Sauls wäre dann klar, ob David in Gefahr ist oder nicht. Das ist clever ausgedacht. Die Monate waren ja nach dem Mond geordnet. Manche Neumondfeste dauerten deshalb 2 Tage, so wie bei uns auch die Monate unterschiedlich lang sind. Deshalb die Zeitspanne bis zum Abend des dritten Tages. Also hier, das war ein 2-tägiges Neumondfest. Außerdem war dieses jährliche Opfer höher geachtet als das Neumondfest. Es war ein Jahresfest für die ganze Familie und es stärkte die Clansolidarität. Das ganze Geschlecht, die ganze Familie ist dabei. Also eine gut überlegte Ausrede. Aber es bleibt trotzdem eine Ausrede. Es bleibt eine Lüge. Und mit Ausnahme von Kapitel 22, wo David seine Familie nach Moab in Sicherheit bringen lässt, war die Beziehung auch gar nicht so fürchterlich herzlich. Eliab, der älteste Bruder, war nicht gut auf David zu sprechen und sein Vater hätte ihn am liebsten bei den Schafen gelassen, als Samuel seine Familie einlud. Nein, ganz harmonisch war der Familienzusammenhalt nicht im Hause Isai. Allerdings das Verhältnis Davids zu Jonathan. Das ist harmonisch. Und deshalb bittet er ihn an dieser Stelle, barmherzig zu sein. Und wenn er wirklich schuldig ist, dann will David von seiner Hand sterben und nicht durch die Hand Sauls. Das allerdings lässt Jonathan nicht zu. Jonathan sprach, das sei ferne von dir, dass ich sollte merken, dass Böses bei meinem Vater beschlossen wäre, über dich zu bringen, und sollte es dir nicht ansagen. David aber sprach, wer will mir's ansagen, so dein Vater etwas Hartes antwortet. Verse 9 bis 10. Die Information ist in beiden Fällen wichtig. Egal wie die Reaktion Sauls ist, David kann nach mehreren Speerwürfen nicht auf gut Glück an den Hof zurückkommen. Jonathan könnte auffliegen, er könnte an der Nachricht gehindert werden, ein Bote könnte abgefangen werden. Es muss also eindeutig geklärt werden, wer, wann und wie die Nachricht überbringt. Und hier beendet Jonathan die offizielle Audienz und geht zu einer geheimen Besprechung über. Das ist der zweite Punkt, geheime Besprechung. Vers 11. Jonathan sprach zu David, komm, lass uns aufs Feld gehen. Und sie gingen beide hinaus aufs Feld. Das, was jetzt folgt, darf nicht innerhalb von Wänden stattfinden, die möglicherweise Ohren haben. Deshalb gehen die beiden aufs Feld und hier ergreift Jonathan das Wort. Jonathan sprach zu David, Herr, Gott Israels, wenn ich erforsche an meinem Vater morgen und am dritten Tag, dass es wohl steht mit David und nicht hinsende zu dir und es vor deinen Ohren offenbare, so tue der Herr dem Jonathan dies und jenes. Wenn aber das Böse meinem Vater gefällt wider dich, so will ich es auch vor deinen Ohren offenbaren und dich ziehen lassen, dass du mit Frieden weggehst und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Jonathan schiebt die bestmögliche Antwort vor, die nennt er zuerst. Er hofft immer noch auf das Beste. Zunächst redet er Gott an. Jahwe, den Bundesgott Israels. Und er schwört David, ihm jede Reaktion Sauls zu offenbaren und ihn auf jeden Fall in Frieden ziehen zu lassen. Diese Schwurformel, der Herr tue mir dies und jenes, war im Alten Testament recht gebräuchlich. Gott sollte im Falle von Ungehorsam strafen. Das ist der Kern des Ganzen. Besondere Beachtung verdient Jonathans Formulierung, und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Jonathan bestätigt hier indirekt, dass Saul gefallen ist. Er bestätigt, dass Gott nicht mehr mit Saul ist. Ja, Jonathan hatte offene Augen und Ohren für das, was in seiner näheren Umgebung vor sich ging. Auch wenn Saul seinem Sohn keinen reinen Wein eingeschenkt hat, konnte Jonathan sehen, wie es um Sauls Leben bestellt war. Und Jonathan sieht gleichzeitig, dass David eine blühende Zukunft vor sich hat. Tue ich's nicht, so tue keine Barmherzigkeit des Herrn an mir, solange ich lebe, auch nicht so ich sterbe. Und wenn der Herr die Feinde Davids ausrotten wird, einen jeglichen aus dem Lande, so reiße du deine Barmherzigkeit nicht von meinem Hause ewiglich. Verse 14 und 15. Damit soll nicht nur Gott Jonathan im Falle des Ungehorsams strafen, sondern er erwartet auch keinerlei Barmherzigkeit mehr von David. Gleichzeitig bittet er aber für seine Nachkommen. Jonathan weiß, dass Gott eines Tages Davids Feinde ausrotten wird. Davids Feinde sind das Haus Sauls. Da gehört Jonathan mit zu. Jonathan erkennt, wen er vor sich hat. Und er stellt sich mit unter das Gericht am Hause Sauls. Jonathan fordert nichts für sich. Er bittet nur, dass David sich über seine Nachkommen erbarmt. Das ist die sogenannte Mephibosheth-Klausel. Und auf das kann Jonathan keinesfalls am Hof sagen. Die Haltung, mit der Jonathan hier auftritt gegenüber David, dem Gesalbten des Herrn, das ist die Haltung, mit der wir vor Jesus Christus erscheinen müssen, wenn wir zum Glauben kommen. Das Gericht Gottes anerkennen, sich mit unter dieses Gericht stellen, geistlich arm werden, geistlich seinen Bankrott eingestehen, anzuerkennen, dass die Verdammnis über das eigene Leben gerecht ist. Das ist die Haltung, durch die wir zum Glauben kommen. Diese Haltung hat Jonathan hier dem Gesalbten des Herrn, auch wenn er das noch nicht weiß, David gegenüber. Also machte Jonathan einen Bund mit dem Hause Davids und sprach: Der Herr fordere es von der Hand der Feinde Davids. Und Jonathan fuhr fort und schwur David. So lieb hatte er ihn, denn er hatte ihn so lieb wie seine Seele. Diese Liebe, von der hier gesprochen wird, klingt für uns recht merkwürdig, aber diese Liebe in diesem Kontext ist eine politische Liebe. Es ist eine kameradschaftliche Liebe, eine Liebe der Zusammengehörigkeit. Hier sehen wir Jonathans wahre Loyalität. Und das ist eine Loyalität, die nicht anerzogen ist, sondern die Gott gewirkt hat. Zwei Männer, die beide an den lebendigen Gott glauben. Gott hat sie als Freunde zusammengestellt. Und deshalb ist die Beziehung zwischen Jonathan und David enger als zwischen Jonathan und seinem Vater. Gott macht den Unterschied. Doch auch Männer Gottes können beide noch sündigen. Und so führt Jonathan jetzt Davids Plan weiter aus. Ab Vers 18. Und Jonathan sprach zu ihm: Morgen ist der Neumond, so wird man nach dir fragen, denn man wird dich vermissen, wo du zu sitzen pflegst. Des dritten Tages aber komm bald hernieder und geh an einen Ort, da du dich verbergst am Werktage, und setze dich an den Stein Asel. So will ich zu seiner Seite drei Pfeile schießen, als ob ich nach dem Ziel schösse. Und siehe, ich will den Knaben senden, geh hin, suche die Pfeile. Werde ich zu dem Knaben sagen: Siehe, die Pfeile liegen hierwärts hinter dir, hole sie. So komm, denn es ist Friede und hat keine Gefahr, so wahr der Herr lebt. Sage ich aber zum Jüngling: Siehe, die Pfeile liegen dortwärts vor dir, so gehe hin, denn der Herr hat dich lassen gehen. Was aber du und ich miteinander geredet haben, da ist der Herr zwischen mir und dir ewiglich. Und David verbarg sich im Felde. Verse 18 bis 24a. David soll sich verstecken und am dritten Tage soll er zum Stein Asel gehen, zu diesem Scheidefels, war ein sehr markanter Ort. Dort wird Jonathan mit seinem jungen Diener eine Schießübung absolvieren und der Knabe soll anschließend die Pfeile suchen. Und hier kommt jetzt folgender Code zum Einsatz. Schickt Jonathan den Boten weiter und sagt, die Pfeile liegen weit voraus, dann muss David fliehen. Ruft er den Boten zurück und sagt, die Pfeile liegen hinter dir, kann David gefahrlos zurückkommen. In beiden Fällen hat Jonathan einen Zeugen dabei, der bestätigen kann, dass Jonathan mit niemandem gesprochen hat und nur zum Schießen auf das Feld gegangen ist. Der Knabe ist zwar keine Person, den man sich als Zeugen vor Gericht aussuchen würde, er war nicht weiter angesehen, aber er war unauffällig genug, um glaubhaft zu sein. Hätte Jonathan den Hofschreiber mit zum Schießen genommen, wäre das viel eher verdächtig. So hat Jonathan den perfekten Zeugen. Keine Absprachen, keine Schauspielerei, sondern einfach nur die Person, die ihm ohnehin stets zu Diensten ist. David hat eine Idee, Jonathan perfektioniert sie, das ist Teamarbeit. Aber auch wenn der Code brillant ist, bleibt die Geschichte mit dem Opferfest, die sie Saul aufbinden wollen, eine Lüge. Mehr noch, weil sie Jahwe, den Bundesgott Israels, zum Zeugen aufrufen. Und Gott lügt nicht. Deshalb müssen wir uns einmal dem Thema Lügen stellen. Dieser Exkurs über sogenannte Notlügen, ja? In der Volksmeinung geht man im Allgemeinen davon aus, dass sogenannte Notlügen erlaubt seien. Und selbst in einigen Bibelkommentaren findet man diese Meinung, leider. Lügen seien erlaubt, wenn dadurch Menschenleben gerettet wird. Und dafür wird dann gern die Hure Rahab als Beispiel herangezogen, die gelogen hat, um die beiden israelitischen Kundschafter zu retten. Dazu führt man dann eine Menge Bibelstellen an und ich nenne die jetzt hier auch in dem Zusammenhang. Da haben wir einmal in Josua 6, den Vers 17b, allein die Hure Rahab soll leben bleiben und alle, die mit ihr im Hause sind, denn sie hat die Boten verborgen, die wir aussandten. Weiter in Vers 25, Rahab aber, die Hure, samt dem Hause ihres Vaters und alles, was sie hatte, ließ Josua leben. Und sie wohnt in Israel bis auf diesen Tag, darum, dass sie die Boten verborgen hatte, die Josua auszukundschaften gesandt hatte in Jericho. Und aus dem Neuen Testament, durch den Glauben ward die Hure Rahab nicht verloren mit den Ungläubigen, da sie die Kundschafter freundlich aufnahm. Hebräer 11, Vers 31. Und desgleichen die Hure Rahab ist sie nicht durch die Werke gerecht geworden, da sie die Boten aufnahm und ließ sie einen anderen Weg hinaus. Jakobus 2, Vers 25. Das sind vier Stellen, die den Gebrauch von Notlügen zu rechtfertigen scheinen. Und deshalb schauen wir uns die jetzt mal näher an. Die ersten beiden Stellen, ich habe es gesagt, stammen aus dem Buch Josua, aus dem unmittelbaren Zusammenhang der Tat. Es sind Berichte. Das heißt, es wird einfach erzählt, was passiert. Keiner der Texte sagt, es war schlecht, dass Rahab gelogen hat. Und keiner der Texte sagt, es war gut, dass Rahab gelogen hat. Die Texte gehen nicht einmal auf die Lüge ein. Sie sagen lediglich, dass Rahab und ihre ganze Familie bei der Zerstörung Jerichos verschont wird und dass Josua sie dauerhaft in Israel wohnen lässt, weil sie die Boten, also die Kundschafter, verborgen hatte. Das ist der Punkt. Nicht, weil sie es mittels einer Lüge getan hat. Und was sagen die Stellen im Neuen Testament? Die Hebräerstelle sagt, dass Rahab durch den Glauben nicht verloren ging mit den Ungläubigen, da sie die Kundschafter freundlich aufnahm. Hier ist auch kein Wort über die Lüge, sondern über ihren Glauben. Rahab war eine heidnische Frau. Sie hatte das Gesetz Moses nicht, aber sie hat erkannt, dass Israel Gottes Volk ist und hat ihren Glauben bewiesen, indem sie die Kundschafter dieses Volks geschützt hat. Das hier ist ihr Bekenntnis. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken ist über uns gefallen vor euch und alle Einwohner des Landes sind feig geworden, denn wir haben gehört, wie der Herr hat das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet vor euch her, da ihr aus Ägypten zoget. Und was ihr den zwei Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordan getan habt, wie ihr sie verbannt habt. Und seit wir solches gehört haben, ist unser Herz verzagt und ist kein Mut mehr in jemand vor euch. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott, oben im Himmel und unten auf Erden. Josua 2, Abvers 9. Der Glaube an Gott, den Herrn, hat sie gerettet, nicht ihre Lüge. Und das Gleiche sagt uns Jakobus. Während Hebräer 11 Rahabs Glauben als Grund ihrer Rettung betont, betont Jakobus die Echtheit ihres Glaubens, der durch die Werke sichtbar geworden ist, nämlich darin, dass sie die Kundschafter versteckt hat. Keine einzige Bibelstelle lobt eine Lüge, auch keine sogenannte Notlüge. Was ist mit dem Einwand, Lügen seien erlaubt, wenn ein Menschenleben auf dem Spiel steht? Dieser Behauptung geht die Annahme voraus, dass es weniger schlimm ist, zu sündigen als zu sterben. Und das ist falsch. Petrus hat gelogen, um sein Leben zu schützen. Und das wird von der Bibel her ganz klar als Sünde aufgedeckt. Er hätte nicht bitterlich weinen müssen. Jesus hätte ihn nicht warnen und auch nicht wiederherstellen müssen, wenn das eine rechtmäßige Vorgehensweise gewesen wäre. Nein, diese Haltung offenbart ein falsches und ein viel zu kleines Gottesbild. Gott kann nicht lügen, 1. Samuel 15, Vers 29. Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben, Johannes 14, 6. Gottes Wort ist die Wahrheit, Johannes 17, 17. Als Christen sollen wir Gottes Wesen widerspiegeln. Jesus hat niemals gelogen, sonst hätte er nicht für uns sterben können. Er war willig, für die Sünde zu sterben, aber er hat keine Sünde je begangen. Als er am Kreuz vom Vater getrennt war, hat er für jede Sünde, auch für jede Lüge bezahlt. Und er selbst hat den Tod für weniger schlimm geachtet als die Sünde. Seinen Nachfolgern sagt er: Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, vor welchem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der, nachdem er getötet hat, auch Macht hat zu werfen in die Hölle. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Lukas 12, Verse 4 bis 5. Der Tod ist nicht das Schlimme, sondern Gottes Gericht, in dem er jede Sünde, auch jede Lüge richtet. Und noch was vergessen wir leicht. Kein Mensch kann uns gegen den Willen Gottes töten. Kein Mensch kann gegen den Willen Gottes sterben. Für Gott gibt es kein plötzlich und unerwartet. Für Gott gibt es keine Versehen oder Unfälle. Gott tötet und macht lebendig. Kein Mensch hat seinen Tod oder den eines anderen in der Hand. Das heißt nicht, dass wir nicht zur Vorsorgeuntersuchung gehen sollten. Aber das heißt, dass Gott, wenn es sein Wille ist, auch in den ausweglosesten Situationen Auswege hat. Wolfgang Nestvogel hat vor einigen Jahren mal von einer Begebenheit aus der Nazizeit erzählt. Ausgerechnet am Heiligabend machte die Gestapo Hausdurchsuchung. Sie suchten nach versteckten Juden. Und sie kamen an ein Haus, in dem tatsächlich Juden versteckt waren. Und wie es sich für ein totalitäres Regime gehört, hat der Gestapo-Offizier sich nicht an den Hausvater gewandt, sondern an ein kleines Mädchen. Sind Juden hier im Haus? Und den Eltern blieb fast das Herz stehen, als das Mädchen antwortete: Ja. Der Offizier befahl dem Mädchen, ihm zu zeigen, wo die Juden waren. Da führte ihn das Mädchen ins geschmückte Wohnzimmer, zeigte auf die Krippe und sagte: Dort. Das ist eine wunderbare Geschichte, weil sie gut ausgeht und weil das Mädchen so viel Geistesgegenwart bewiesen hat. Aber es gibt auch unzählige Situationen, wo Menschen die Treue zu Gott mit ihrem Leben bezahlt haben. Geschichten, die nicht gut ausgehen. Grausame Geschichten. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, als Mao Zedong an die Herrschaft kam, da hat er die Christen, die Studenten, erst diskriminiert und benachteiligt und nachher hat er sie enthaupten lassen. Und die standen in einer langen Reihe und einer nach dem anderen hat seinen Kopf auf dieses Hauklotz gelegt. Und einer, der war am Zögern und hat mit der hinter ihm stand, einem zugerufen: Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und die sind für ihren Glauben alle in den Tod gegangen. Ich habe die Begebenheit mit diesem Mädchen manchmal durchgedacht und überlegt, was man in so einer Situation sagen könnte, das zugleich unverfänglich und trotzdem wahr ist. und mir ist nichts eingefallen. Ich habe oft darüber nachgedacht. Und ich vermute, das fällt auch mit unter diese Verheißung aus Markus 13, wo Jesus gesagt hat, wenn sie euch nun führen und überantworten werden, so sorget nicht, was ihr reden sollt, und bedenket es auch nicht zuvor, sondern was euch zu der Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid's nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist. Markus 13, Vers 11. Es wäre sicherlich falsch zu sagen und zu selbstsicher, mir passiert das nicht, dass ich nicht lüge. Diese Haltung ist Petrus zum Verhängnis geworden. Aber zugleich sollte uns das Wesen unseres Gottes und unsere eigene Schwachheit dazu mahnen, ihn beständig um seine Gnade für alle Herausforderungen zu bitten. Und auch darum, dass wir ihn nicht verleugnen. Wir sind abhängig von Gott. In jeder Sekunde unseres Lebens. Er allein bestimmt über Leben und Tod. Und er hat gesagt, du sollst kein Falschzeugnis reden wider deinen Nächsten. Exodus 20, 16. Und Jesus Christus sagt, ich habe es gerade schon mal zitiert, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Offenbarung 2, Vers 10. Wir machen eine Viertelstunde Pause und dann geht's weiter.